Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da kommt. Liebe Sonntagabend-Domgemeinde, die 12-Jährige tanzt. Sie tanzt vor dem großen Spiegel im Flur. In der einen Hand hält sie das Smartphone, da kommt die Musik raus. Und in der anderen Hand hält sie eine Haarbürste, das ist das Mikrofon. Und sie singt mit der rockigen Stimme von Christina Perry, I'm only human. Und sie singt diese Popballade noch weiter, and I bleed when I fall, I'm only human. Und sie dreht sich dabei im Kreis und die Haarbürste fängt jeden Ton auf. Only human, nur menschlich. Was wäre denn mehr als menschlich? Eine künstliche Intelligenz vielleicht? Eine Alexa oder Siri, die einmal um keine Antwort mehr verlegen sein wird? Und keinen Schmerz empfindet, nicht menschlich, aber perfektioniert. Nicht menschlich, so wie der Doktor im Star Trek-Universum, der kein Mensch, sondern ein Hologramm ist. Ein dreidimensionales Bild aus Licht und Projektion. Rund 5 Millionen Behandlungsmethoden soll dieser Doktor drauf haben. Aber einiges fehlt ihm. Dem Nichtmenschlichen. Zum Beispiel fehlt ihm ein Name. Da könnte er sich vorstellen, Albert Schweitzer zu heißen. Das würde ihm gefallen. Auch Dr. Zimmerman wäre eine Option, benannt nach seinem Erbauer. Aber in seiner ganzen Perfektheit fehlt ihm noch mehr. Einfühlung bei den Patienten. Denn er weiß gar nicht, wie es seinen Patienten wirklich geht. Er hat kein Programm dafür. Und es fehlt ihm noch was. Es fehlt ihm Familie. Die baut er sich dann hologrammartig, wieder aus Licht, dreidimensionaler Projektion. Perfekt ist die natürlich. Zu perfekt, sagt dann ein Kollege. Also programmiert der Doktor nach. Jetzt sind die Familienmitglieder etwas realistischer. Aber das macht's anstrengend. Unperfekt. Das erweist sich als viel zu schwierig. Und dann wird seine Tochter krank. Verletzt wird sie. Sie muss sterben. Der Doktor bricht das gesamte Familienprogramm ab. Das will er nicht mitmachen. Star Trek-Fans wissen, wie die Sache weitergeht. Menschen, die only human sind, die tun sich in der Regel schwer damit, das Familienprogramm an der richtigen Stelle abzubrechen, neu programmieren. Sie sind eben nur Menschen. Was wird wohl aus den nur Menschen werden, morgen und übermorgen? Eine Zukunftsfrage. Und die treibt die heute 12- und 13- und 14-Jährigen auf die Straßen. Wer wird den Planeten noch bewohnen können? Ein paar perfekte künstliche Intelligenzen, einige Hologramme und das war's? Heute Abend weichen wir den großen Fragen nicht aus und wir beantworten sie auch nicht. Wir versuchen, den Boden unter den Füßen zu finden. Es spricht viel dafür, dass in 200 Jahren es den Homo sapiens nicht mehr geben wird. Und was nach dem Homo sapiens kommt, scheint auf irgendwie grausige Weise ein sich selbst vergötterndes und an sich selbst ergötzendes Wesen zu sein, Homo Deus. Programmierte Überwesen in digitaler Diktaturherrschaft, so der Historiker Yuval Noah Harari. Und eine Zwillingsrevolution steht uns bis dahin noch bevor, sagt er. Aus künstlicher Intelligenz einerseits und Biotechnologie andererseits. Entscheidungen werden dann durch Algorithmen besser getroffen, als ein Mensch das könnte. Das hat Konsequenzen und das ist keine wirklich gute Vision. Hätte ich sie, würde ich sie aufschreiben, sagt der Historiker. Das 23. Jahrhundert also ohne den Homo sapiens. Klima, Krieg und Katastrophen katapultieren ihn dorthin. Aber könnte er sich vielleicht noch anpassen? Wir haben die Mittel, die Mendelschen Erbregeln außer Kraft zu setzen. Wir können gezielt Erbgut verändern. Liegt darin eine bessere Prognose für die Zukunft? Eher nicht, antwortet der Historiker. Wenn uns die Zukunft aber dann so derart an die Luft setzt, dann fragt sich, wo wir zum Halten kommen. Setzen wir also unseren Fuß nochmal vorsichtig auf das Land der Geschichte, genauer auf den Boden einer Geschichte, die erzählt, wie die Welt, wie der Mensch sein kann. Nicht vollkommen, nicht perfekt, menschlich. Die Geschichte wurde weitergereicht und sie wurde dabei immer schöner und immer mehr ausgeschmückt, von Mund zu Mund, in Zeiten, die alles andere als schön waren. Babylonische Herrschaft, das war Bevormundung, das war Unfreiheit, das war Wegducken, das war ein persönliches Desaster, das war Fremdherrschaft. In solchen Herrschaftszeiten braucht es eben Gegengeschichten zum Aufatmen, zum Wiederaufrechtgehen, wenn auch erstmal nur in Gedanken. Und diese Gegengeschichte erzählt von einem Himmel über einer Welt, die in Ordnung ist, die gut genug ist für jedes Leben, in der es Licht und Wind und Wetter und Tag und Nacht und Rhythmus und Verlässlichkeit gibt, vom 1. bis zum 7. Tag, 24/7. Und in dieser schönen, geordneten Welt, in der jedes Geschöpf durchatmen kann, da ist dieses Wesen enthalten. Das hat einen Namen und es wird beschrieben. Ein Bild von Gott bist du, Mensch, diesem Gott gleich ähnlich. Mag sein, du wirst in deiner wirklichen Welt behandelt wie ein Sklave, behandelt als Sklave. Mag sein, du bist eine Arbeitsmaschine, ein recht und mundloses Dienstinstrument. Aber du bist und bleibst ein Mensch, ein Bild dieses Gottes, 24/7. Ist das Bullabü in Babylon? In der Denkwelt des Orients war eins klar. Nur einer verdient, das Bild eines Gottes zu sein, der König. Aber unsere Geschichte erzählt davon, dass alle Menschen, die Weggeführten, die Gefolterten, die Ausgepeitschten und die Kleingehaltenen, alle ein Bild von diesem einen Gott sind. Alle sind Könige. Eine Revolution in Buchstaben, diese Schöpfungsgeschichte, auf den ersten Seiten der Bibel bis heute. Aus Gott und von Gott her und keines anderen Eigentum bist du. Und diese Geschichte hatte niemand verboten? Ich weiß keine historischen Details, aber ich stelle mir vor, wie die Geistesschnüffler von damals saßen und lasen und dachten, heile Welt, nur ein paar Tiere und ein bisschen Licht, Sonne, Pflanzen, Wetter, Regen, Bäume, sollen sie sich das doch gegenseitig erzählen. Aber was da eigentlich durch die Zensur gebracht wurde, das war eine Kontraerzählung. Voller Leben, voller Freiheit, voller Würde. Wer immer du bist, Mensch, du bist Gottes Bild. Nur einer kann dir das wieder abnehmen, Gott selbst, wenn er je wollte. Und diese Geschichte setzt sich durch und wirkt nach und nach durch Jahrhunderte und Jahrtausende Und wir springen mit ihr durch die Zeit mit dieser Geschichte bis in das Jahr 1987. Grenzübergang Invalidenstraße hier in Berlin. Ein Mann in Uniform zu meiner Tante, die aus dem Westen einreiste. Kofferraum öffnen. Jedes einzelne Buch aus dem Kofferraum wurde geprüft. Ganz oben Tucholskys Bilderbuch für Verliebte. Darunter Kästners Konferenz der Tiere. Der Beamte schaut sich beides an. Das Bilderbuch lassen Sie hier. Das Tierbuch können Sie mitnehmen. Für die einen eine schöne Tiergeschichte, für die anderen ein Kontratext zur erdrückenden Wirklichkeit. Denn was für eine subversive, leidenschaftliche, antimilitaristische Botschaft in Kästners Konferenz der Tiere steckte, das wusste der Grenzer nicht. Das Märchen über die Welt und den Menschen, das können sie durchgehen lassen. So war man vielleicht in babylonischen Behörden überzeugt. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen. Unser Bild, uns gleich sollen sie sein. Herrschen sollen sie über die Fische im Meer und über die Vögel in der Luft. Sie sollen ermächtigt sein über das Vieh, über die ganze Erde. Und sie sollen über alles gebieten, was sich am Boden bewegt. Und Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Ihm ähnlich schuf er sie. Er schuf sie männlich und weiblich. Später hatte man diese Worte vor Ohren und Augen und in der Glaubens-DNA, als sie in einem neuen Buch, dem Buch der Weisheit, festgehalten wurden. Nur anders. Denn Gott hat den Menschen zur Unvergänglichkeit geschaffen und ihn zum Bild seines Wesens gemacht. Unvergänglich? Ja. Unvergänglich ist das, was nicht wieder zurückzunehmen ist. Und nicht wieder zurückzunehmen ist, dass Menschen Gottes Bild bleiben. Imago, Image. Wir tragen dieses Image Gottes nicht nur, wir sind es. Sterblich, schön, bunt, begrenzt. All die Milliarden Bilder auf der Erde. Und nein, das geht nicht wieder weg. Ein Bild dieses Gottes zu sein. Aber was für ein Bild sind wir denn? Vielleicht so ein Bild, wie es letztens bei Sotheby's in London unter den Hammer kam. Just in dem Moment, in dem es verkauft wurde, da rutschte das kostbare Bild im Rahmen ferngesteuert, einige Zentimeter tiefer, zur Hälfte geschreddert. Das Mädchen und der Herzballon darauf nun also zum Teil angeschnitten. Es war ein Aufreger und es war ein Gleichnis dafür, wie anscheinend aus dem Nichts unsere ganze schöne Bilderwelt zu schreddern ist. Und wir Menschen, wir Bilder Gottes, ebenso angeschnitten, tiefer gerutscht, vielleicht versehrt. Noch brauchbar? Sehr wohl brauchbar. Das erzählt die Geschichte auf den ersten Seiten. Die Geschichte vom Neubeginn des Lebens, mehr als brauchbar, geliebt, gerufen, gezogen, gelockt ins Leben bist du. Nicht als Klon, nicht als Kopie, als Bild von mir, von einer Kraft. Nicht aus willkürlicher Hand irgendwelcher Menschenmächte. Nein, von mir geliebt, spricht dein Gott, gerufen, gezogen. Nur von ihm. Wie frei macht das denn? Besonders dort und dann, wenn mich die Mächte und Gewalten hier und jetzt zu schreddern drohen. Wenn ich einige Zentimeter tiefer rutsche, versehrter bin als noch den Augenblick zuvor. Das geht nicht weg, dass Gott sich davor schon längst für mich entschieden hat. Das hält, wo die Dinge, wo die Bilder ins Rutschen kommen. Ich bleibe ein Bild von diesem Gott. Tobe Welt und springe. Ich stehe hier und singe. Was haben Gott und sein Bild? Du als sein Bild und Gott, was habt ihr gemeinsam? Es ist nicht Vollkommenheit, es ist die Menschlichkeit. Von Gott hören wir von den ersten Seiten der Bibel an und allen folgenden Seiten genau das. Gott spricht, Gott hört zu, er sucht sich immer wieder Wege zu seinen Menschen und das alles, um nah an ihnen dran zu bleiben, bezogen zu bleiben, gar nicht. Und nirgends scheint Gott ohne diese Beziehung sein zu wollen. Immer nur Immanuel, der Gott, der dabei ist und für uns ist. Welche Seite der Bibel würde das nicht erzählen? Und welche Seite der Bibel würde erzählen, wir sollen einen menschenlosen Gott anbeten? Einen, der meint, ich habe genug von den Menschen. Doch, diese Situation gibt es auch, wo Gott drauf und dran ist, mit einer Sinnflut das Leben von der Welt zu nehmen. Aber eben nur drauf und dran. Und am Ende dieser Katastrophe verspricht Gott, für den Schutz seiner Menschen, seiner Bilder, ist ihm kein Einsatz zu hoch. Denn er hat den Menschen zu seinem Bilde gemacht. Selbst und nach der dunkelsten Katastrophe davon ausgehen können, es gibt keinen menschenlosen Gott an sich, sondern immer nur diesen Gott mit seinen Menschen. Später werden die Schüler des Apostel Paulus von der Mitmenschlichkeit Gottes sprechen. Die haben sie erfahren in einem anderen Bild, in einem Icon, Christus. Gott macht sich fest an seinen Geschöpfen. Er verbindet sich mit ihnen von wegen only human. Gott ist so frei, menschlich zu werden. Eine andere Freiheit braucht dieser Gott nicht, als diese selbstbeschlossene Mit-Sein-Wollen-Menschenfreundlichkeit. Wir könnten es ebenfalls werden. Diese Menschlichkeit und Menschenfreundlichkeit, die haben wir schon im Image. Versehrt und angegriffen ist sie, diese Menschlichkeit. Gerade in diesen Tagen sehen wir das. Tiefer gerutscht, hier und da. Aber wir bleiben die, die menschlich werden können. Und nur darin ein echtes Bild von einem Gott werden. Von diesem Gott. Wirklich menschlich werden. Nicht perfekt, nicht vollkommen. Das fordert. Manchem ist es zu anstrengend. Also wird es stimmen. In 200 Jahren kein Homo sapiens mehr. In 200 Jahren also ohne die Humans, die partout nicht menschlicher werden wollten? Ich halte dagegen. Gott ist noch nicht fertig mit seinen Bildern. Er ist noch nicht fertig mit uns, weder in der einen noch in der anderen Richtung. Gott sei Dank, wir werden nicht nachprogrammiert, wir werden nicht neu programmiert, wir werden verwandelt. Der uns ruft und lockt und ins Leben zieht, der bevorzugt nicht das Programmieren, sondern das Verwandeln. Mag sein, die Zwillingsrevolution aus künstlicher Intelligenz und Biotechnologie, die steht an. Aber Gottes Revolution steht noch aus. Er wird uns verwandeln. Eine Revolution, die die letzten Barrieren zwischen Gottes und unserer Menschlichkeit einreißt. Schönes Märchen, das sagen die Zensoren der Welt. Es wäre nicht das erste Mal, dass sie die Zeichen einer sich anbahnenden Revolution verkennen. Denn Gott ist mitten in der Vorbereitung. Der Friede dieses Gottes, der unser Sorgen und unser Denken übersteigt, der bewahre euch Sinne und Herzen. Amen.